Also, wir werden anfangen, wo wir gestern aufgehört haben. Auch das Streben nach Weisheit ist eitel. Ich, der Prediger, war König über Israel zu Jerusalem. Na, er sagt das nicht aus einem Stolz, na, schau, wie wichtig ich bin, sondern aus einem total anderen Grund. Er sagt, ich habe die wichtigste Amt damals, die Gott geben könnte. Aber ich bezeuge, dass alles diese Weisheit, die ich habe, letzten Endes auch nichtig ist. Wenn jemand sehr arm ist und schimpft gegen die Reiche, das spielt eine ganz andere Rolle, als wenn jemand reich ist und sagt, Reichtum bringt mir gar nichts. Das war mein Weg. Ich komme auf eine sehr wohlhabende Familie und ich habe meinen Rücken gedreht auf diese Betonung im Leben, weil ich habe gesehen, dass es zu Oberflächlichkeit und nicht zu tiefer Verständnis des Lebens kommt. Und so sagt Salomo als der König, der über alles im Lande steht, wenn ich das sage, dann könnt ihr das glauben, weil ich habe alles, was man haben kann und ich sage, das ist nichtig. Ich war der Prediger, König über Jerusalem, über Israel zu Jerusalem und richtet mein Herz. Herz bedeutet in der Bibel nicht Gefühle. Das Herz als Gefühle ist romantisch. Die biblische Herze ist unser Wesen, unser Person. Es hat mit Verstand wie mit Gefühl zu tun. Und richtet mein Wesen darauf, die Weisheit zu suchen und zu erforschen bei allem, was man unter den Himmel tut. Solche unzählige Mühe hat Gott den Menschenkind gegeben, dass sie damit quälen sollen. Wie soll Gott uns quälen? Das ist eine sehr harte Aussage. Was ist hier gemeint? Es gab der berühmte Theologe Karl Barth, der teilweise sehr tiefe Einsichten hat und teilweise vielleicht nicht so tiefe Einsichten gehabt. Aber hier hat er was sehr relevant gesagt. Er sagte, Streben nach Gott ist nicht Wahrheit. Es ist Gottes Streben nach uns, die Wahrheit ist. Das bedeutet, hinauszulangen nach Gott. Das ist Religion. Das ist Islam. Das sind alle die Götzen im alten Zeit und auch in unserer Zeit. Das Umgekehrte ist Gottes Kommen zu uns. Das bedeutet, der Mensch kann nicht durch seine Weisheit, durch seine Kenntnisse, durch seine Macht, hinaufkommen zu göttlicher Weisheit. Und das ist verdeutlicht auch durch dieses Bild der Turmbau zum Babel. Der Mensch zeigt sein Können und Gott lacht über dieses Können, weil es bringt nichts. Religion ist die Streben nach Gott, Offenbarung. Das jüdisch-christliche Tradition ist Gottes Hinkommen zu uns. Deswegen sind wir gequält in unserer Suche nach endgültiger Sinn, denn wie können wir die Grundfragen antworten? Woher ich komme, wer ich bin und wohin ich gehe? Um einen Titel von Gauguins Meisterwerk, die hängt in Boston. Woher komme ich, wer bin ich, wohin gehe ich? Eine Thema, die Caspar David Friedrich sehr beschäftigt hat. Kennen Sie das berühmte Bild von ihm, die drei Lebensphasen? Als Kind, als Erwachsene und als alter Mann. Woher komme ich? Wer bin ich? Und wohin gehe ich? Dies sind Fragen, die kein Philosophie antworten kann. Und das wissen Sie. Pascal, der große Mathematiker, der größte Mathematiker seiner Zeit und ein tiefer Denker, im Sterben hat er gesagt, nicht der Gott der Philosophen. Der Gott, der Streben nach Weisheit, der Streben nach ein Verständnis Gott und die Ordnung der Welt, sondern der Gott Abraham, Isaac und Jakobs in Jesus. Das bedeutet, Gott kommt zu uns. Und wie kommt er zu uns? Durch sein Wort und in Christus in seine Anwesenheit. Und damit zeigt er uns Sinn, Führung und Richtung, woher wir kommen, wer wir sind und wohin wir gehen. Und wir quälen uns, wenn wir glauben, dass wir die Wahrheit, die Weisheit selbst ergründen kann. Wir gehen öfters damit zugrund. Ich sah an alles, was unter der Sonne geschieht, und siehe, es war alles eitel und haschen nach Wind. Now, ich gehe in der Bibel immer von der Bildsprache aus. Und das ist in der Theologie überhaupt nicht gelehrt. Und das ist aber von zentraler Bedeutung. Was ist das Bild Wind? Was bedeutet Wind in der Bibel? Weiß jemand das? Wind hat eine durchgehende Bedeutung. Was bedeutet Wind? Es bedeutet Heiliger Geist. Ruach. Heiliger Geist. Das ist in meinem Tauftext. In Johannes Evangelium, dass wir, der Heilige Geist wird, Gottes Geist wird mit dem Wind verglichen. Wir wissen nicht, woher sie geht und wohin sie kommt. Wir können sie nicht in uns verfügbare Macht finden über der Wind. Und hier das Wort haschen nach Wind bedeutet genau das. Wir können nicht über den Heiligen Geist verfügen. Ganz anders als viele Gruppen heute glauben. Es gibt Gruppen heute, die ich spüre, Gottes Heiliger Geist ist da. Was für reiner Unsinn. Wissen Sie, im Dritten Reich, tausende Leute gingen auf den Knie. Ich spüre im Herzen, Hitler ist der Erlöser Deutschland. Wir können niemals über Gottes Geist verfügen. Gottes Geist will über uns verfügen. Das bedeutet, es gibt zwei Wege im Leben. Entweder wir bestimmen oder der Herr bestimmt. Aber wir sind nicht Engel. Das bedeutet, der verlorene Mensch in uns will immer bestimmen. Er benutzt seinen Verstand, seine Gefühle und alles, um sein Leben einzuordnen und zu bestimmen. Glaube bedeutet, dass ein Machtwechsel stattgefunden hat. Dass trotz des verlorenen Menschen in uns, der selbst bestimmen will, der hascht nach Wind, wir erkennen eine andere, der Macht über uns hat. So wie Thomas am Ende sagt, mein Herr und mein Gott. Nicht mehr mich, nicht mehr was ich berühre, was ich denke, was ich sehen kann, sondern der Herr. Das nennt man Bekehrung und das ist natürlich sehr zentral für uns. Und haschen nach Wind. Krumm kann nicht gerade werden, noch was fehlt, gezählt werden. Krumm. Die Bibel redet durch zentrale Themen. Die Bibel ist so zu verstehen, mindestens so ich, wie ich das verstehe, durch Themen und durch Bilder, die diese Themen zeigen. Die zentrale Thema des ganzen Bibel ist Jesus Christus. Er ist so eingebettet in das Alte Testament, die sein Selbstverständnis ist, wie das Neue. Alle Gesetze, alle Personen sind partielle Vordeutung von ihm. Die Gesetze erfüllt er und zeigt ihren wahren Sinn. Ein anderes zentrales Thema sind die zwei Tafeln Mose, die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu Mitmenschen. Das läuft durch das ganze Bibel. Zentraler Punkt da ist Jesu Bergpredigt. Mose sagte euch, ich aber sage euch. Ein drittes zentrales Thema ist Israel. Und das ist ein endzeitliches Thema von hoher Bedeutung. Und wir sehen hier eine Spaltung. Ich habe gerade jetzt ein Buch gelesen über die neue religiöse Bewegung in Amerika und die Auswirkung auf die amerikanische Politik. Und der ist ein Deutscher und sehr säkulär in seinem Denken. Und er sagt, und das ist sehr richtig, wir betonen ständig, was wir gemeinsam, Amerika und Europa. Wir haben gemeinsame Demokratie und die deutsche Demokratie ist eine feste Demokratie. Ich glaube, niemand zweifelt das mehr. Wir tolerieren, wir haben Pressefreiheit, Redefreiheit, alle diese Sachen. Aber das Wesentliche haben wir nicht mehr gemeinsam. Die Amerikaner sind ein gläubiges Volk, die Europäer sind es nicht. Und das ist einfach eine Tatsache. Und so schlimm ist das, dass unter evangelikale Christen, die gläubig sind, sie stehen gegen einen amerikanischen Präsident, der ein tief frommer Mann ist. Und die Wahl in Amerika ging letzten Endes um eine Sache. Es ging nicht um Kerry, der hat überhaupt keine Rolle. Es ging über Glaube. Es war eine Glaubensentscheidung da. Entweder für jemanden, der tief religiös oder jemanden, der total säkulär ist. Das bedeutet nicht, dass wenn man tiefgläubig ist, dass man muss ein guter Präsident sein. Wir haben einen Jimmy Carter, der auch sehr tiefgläubig ist. Es wäre vielleicht besser, der bei seinen Erdnüsse geblieben hätte, ja? Aber hier ist noch ein zentrales Thema, krumm. Fontane hat in einem seiner Meisterwerke, alles was Fontane geschrieben hat, nach der Sturm. Der Sturm ist nicht erstklassig, aber danach sind alle Meisterwerke, eins nach dem anderen, ich habe den alle gelesen, hat einen tiefen Sinn. Irrung und Wehrung. Und wer kennt das? Das ist vielleicht sein bekanntestes Stück, das soll man lesen. Denn das ist ein zentrales Thema der Bibel. Natürlich, Fontane weiß das nicht. Aber es ist ein zentrales Thema der Bibel. Gehen Sie durch alle die zentralen Gestalten in die Bibel, die gehen alle krumme Wege zuerst. Schauen Sie, Mose, Totschlag. Schauen Sie, geh einfach hin und her. David, Ehebrecher und Mörder. Paulus, Saulus, Mörder und sogar nicht nur Mörder, sondern wie ein SS-Offizier. Er hat keinen Stein gegen Stephanus geschrieben, sondern nur unterschrieben, dass er tot war. Das haben die SS-Offizier. Die haben nicht die Juden erschossen am Anfang, sondern sie haben nur unterschrieben, dass sie erschossen. Das ist schrecklich. Und er war auf dem Weg, Massenmörder zu sein. Maria Magdala von 7 böse Geister geplagt. Wissen Sie, was das bedeutet? Das wissen die wenigsten Christen. Das bedeutet, sie war Hure. Das bedeutet, die Gabe der Schöpfung, 7 Tage, die Gabe der Schöpfung hat sie in falscher Art benutzt, sie war Hure. Und Jesus hat sie auf ein fester Fels gezeigt und sie Ordnung, Sinn und Richtung gesehen. Die großen Gestalten der Bibel gingen krumme Wege. Und wie ist es bei Paulus? Er kommt dann zu welcher Straße? Wie heißt die Straße? Die gerade Straße, das Gegenteil von krumm. Der Mensch geht krumme Wege und Gott will die gerade machen. Fjodor Dostoevsky, der große Christ, tiefsinniger Autor, hat gesagt, wenn das so ist, und es ist so, dass die größte Gestalt in der Bibel alle krumme Wege gegangen sind, dann müssen wir wirklich schlimme Wege gehen, um heiliger zu werden. Ja, das ist eine sehr interessante Sache, aber wir brauchen nicht Tore und Diebe und Mörder sein, um Heiliger zu sein. Wir brauchen nur die Bergpredigt lesen. Denn wenn wir die Bergpredigt lesen, dann merken wir, welche krumme Wege wir gehen. Denn die Bergpredigt verlangt Vollkommenheit. Ihr müsst vollkommen wie Gott. Die letzte Satz in Matthäus 5. Konsequente Feindeslieben, ein Leben ohne Hass und Begier. Kann jemand das erfüllen? Nein, weil wir merken, dass wir krumme Wege gehen. Deswegen hat der große Luther gesagt, wenn ich die Bergpredigt lese, ich kann nur auf mein Knie gehen und Jesus danken, er hat erfüllt, was der Vater durch ihn verlangt hat. Krumme Wege, die Gott gerade machen wird. Wir können das Heiligung nennen. Wissen Sie, Heiliger, das neugeborene Mensch, ist kein Engel. Heiligung bedeutet eine Geschichte, die Gott mit uns macht. Ich bin nicht der gleiche Mensch, der bekehrt war zu Jesus und Sie auch nicht. Gott macht unsere Wege eben. Die krummen Wege zeigt er immer wieder durch sein Wort. Er ist unser Lehrmeister. Durch sein Wort lernen wir, was nicht in Ordnung in uns ist. Er hat eine Geschichte mit uns und das ist Heiligung, denn Gott ist der Geschichtmeister. Die ganze Bibel ist nicht anders als ein Geschichtbuch, ein heilsgeschichtliches Buch, die nicht nur für die Völker und so weiter, sondern für mich persönlich ist. Das bedeutet nicht, dass wir Engel sind und wir sind grobe Versuchung ausgesetzt bis am Ende. Und ich habe erlebt beides, aber beides erlebt, ein frommer Mann, der sein Glaube aufgab, als er Krebs hat. Ich komme zu ihm hin, er war immer bei meiner Predigt, er ging in die Gemeinschaft. Und er sagt, wie kann Gott mir das tun? Ich habe so viel für ihn getan, dass ich so leiden muss. Ich habe gesagt, wer hat für wen was getan? Sie für Gott oder Gott für Sie? Er hat das überhaupt nicht verstanden. Und er war ständig in die Stunde und in meine Predigt, Bußpredigt, Umkehr. Und es ging nicht tief in ihn hinein. Andererseits habe ich erlebt, eine waschechte Heide, seine fromme Frau hat Angst für ihn und in wirklich eine wirklich Wunder, dass dieser Mann am Ende seines Lebens bekehrt. Wissen Sie, Bekehrung im Sterben ist die schwerste aller Bekehrung. Denn das bedeutet, mein ganzes Leben hat keinen Sinn. Denken Sie das. Viel besser, so jung wie möglich zu bekehren und lasst Gott auf uns arbeiten. Aber wenn man sein lebenslang zum Stammtisch ging und sehr ungut mit seiner Frau umgeht und dann am Ende seines Lebens plötzlich merkt, das war alles falsch. Die zweite Schwäche am Kreuz. Seine Bekehrung ist die schwerste Bekehrung, in wen er sagt, du und ich, wir sind Verbrecher. Wir sind nicht Gerechte. Und er kennt Jesus als der Gerechte. Das bedeutet, Gott, Herr, gedenk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das ist die schwerste Bekehrung. Nein zu mein ganzes Leben, aber ja zu die Leben, die nachher kommt, die ewig ist. Krumm. Gott macht krumme Wege gerade. Wenn Sie die Bibel lesen, schauen Sie nach Bilder, nach bestimmten Worten. Wind, krumm. Schauen wir weiter. Ich sprach in meinem Herzen, siehe, ich bin herrlich geworden und habe mehr Weisheit als alle. Ich wiederhole das. Salomo tut das nicht als Angeben. Und nicht so sagen, schau alles, was ich erreicht habe und wie wichtig ich bin und ich bin klug und so. Er zeigt das, um zu zeigen, wenn ich sage, dass alles nichtig ist, auch Weisheit nichtig ist, das könnt ihr das glauben. Die berühmte katholische Theolog Thomas von Aquin hat bei dem Abendmahl spät in seinem Leben ein Wunder erlebt. Er hat die Gegenwart Gottes erlebt. Er sagt, mein ganzes Summe, mein ganzes Leben ist unwichtig. Alles, was ich geschrieben habe. Er ist die grundlegende katholische Theolog. Wir sind evangelisch, das ist nicht unsere Theologie, aber ein tief frommer Mann in seiner Art und Weise. Und er hat ein persönlicher Begegnung mit Gott und sagt, alles, was ich getan habe, alle seine brillante Gedanken, die teilweise von einem Jude Maimonides gestohlen war, die ein Jahrhundert vorher lebte, zum Beispiel sein Gottesbeweise, das ist alles zum guten Teil, sagen wir, von Maimonides gestohlen. Aber er sagte, diese Weisheit ist nichtig im Vergleich mit einer persönlichen Begegnung mit dem lebendigen Gott. Aber bitte, versuchen Sie nicht, jeden Tag, der Heilige Geist redet zu mir jeden Tag und erlebe Wunder jeden Tag. So arbeitet Gott nicht. Es sind Momente, wo plötzlich wir sein Gegenwart erleben. Dieser Moment kann doch Wunder geschehen, denn Gott kann Wunder tun. Nicht unter unserer Regie, sondern unter seiner Regie, wenn er will. Aber das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist die alltägliche Leben aus seiner Kraft und Führung, dass er unsere krumme Wege immer gerade machen wird. Ich habe sehr merkwürdige Wunder, habe ich erzählt über meine Gehirnhautblutung hier. Wer kennt diese? Und das war eine sehr merkwürdige Wunder. Ich war in die Freievangelische Gemeinde in Wittlich. Das ist vielleicht für 15 Jahre. Und ich predigte über den auferstandenen Christus als unsere Seelsorge. Und der Vortrag ging über die Begegnung mit dieser Hure, Maria Magdalene, die dann von Jesus befreit ist. Und ganz am Ende der Vortrag, jemand hat mich mit voller Wucht hier geschlagen. Now, ich bin wie mein Dackel, zu Kampf bereit, wenn ich muss. Ich bin kein Passivist. Ich drehte um und es ist niemand da. Und ich habe einen schrecklichen Kopfweh. Und ich ging zu den Laienvorsitzenden auf dem Eifel und die ganze Zeit habe ich gespien und geschwitzt und meine Frau war in schrecklicher Angst und die haben einen Notarzt gerufen und der Notarzt hat gefragt, ist das plötzlich oder ist das langsam gekommen? Ich habe gesagt, plötzlich. Er hat gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder haben Sie eine Migräne, was ich nie gehabt habe, oder Gehirnhautblutung. Und er sagt, ich hoffe nicht, dass es der zweite ist. Er hat mir sehr langsam eine Spritze gegeben. Nächster Tag wachte ich auf, denn es ist eine junge Familie mit Kindern und mein Kopf hat kaum mehr wehgetan. Er musste mir sagen, und das hat er nicht getan, dass ich kein Aspirin nehmen soll. Denn Aspirin fordert den Blut. Aber das hat er nicht gesagt. Auf jeden Fall, ich bin ein Typ, der fast nie einen Vortrag absagt. Aber fast nie. Man sagt, hell or high water, ich bin da, ob die Hülle oder hohe Wasser, aber ich komme, ja? Und ich hält den nächsten Vortrag. Und am Ende dieses Vortrags fing mein Kopf noch mal stark an, weh zu tun. Und ich überlegte, ich habe noch keinen Vortrag nachmittag. Und in diesem Moment gab ein Wink von Gott, wie Viktor Frankl, der das entscheidende Moment seines Lebens sagte, hier ist etwas, das Gott entscheiden. Kommt eine Posaunenchor am Ende dieser Gottesdienst und spielt, denn er hat sein Engel befohlen über dich von Mendelssohn. Ein wunderbar, kennen Sie das? Das ist ein wunderbares Lied. Ich habe sofort gewusst, ich sage meine Frau, wir gehen sofort nach Hause. Das hat sehr wahrscheinlich mein Leben gerettet. Denn ich könnte nicht mehr reden. Wenn ein Jaffi nicht mehr reden, dann ist er den Tode nah. Wir Juden sagen, Gott hat vielleicht nur einen Schöpfungsfehler gemacht. Uns Juden sollte er zwei Mund gegeben, eins zu essen und eins zu reden, ja. Und ich ging im Krankenhaus und ich habe dann Lungenentzündung dazu gekriegt und ich war sprachlos und meine Frau hat Riesenangst. Und dann kommt die Angiografie, das Bild, wo dieser Bruch in dem Gehirn ist, denn man kann sterben, man kann gelähmt, Gehirnabblutung ist äußerst ernst. Und der Professor sagte mir, da ist nichts mehr da, alles ist in Ordnung. Es war ein Wunder. Viel, viel, viel haben für mich gebetet. Es war ein Wunder. Er sagt, ja, gelegentlich tut die Natur das, aber sehr selten. Das war nicht die Natur. Das war Gott, der das getan. Wunder kann eine Bestätigung sein. Aber wir verlangen nicht Wunder von Gott. Ich erzähle euch noch ein Erlebnis, die ich gehabt habe, die sehr grundlegend für mich. Ein Hebräer hat Schwierigkeit, Griechisch zu lernen. Einstein könnte Griechisch nicht lernen und ich bin kein Einstein. Ist eine total andere Art zu denken, die griechisches Denken. Und ich, um Pfarrer zu sein, musste ein Grekum bestehen. Und ich habe 6 Stunden im Tag nur Griechisch gelernt und ich war immer noch nicht hell geworden über diese Sprache. Und als ich meine schriftliche Prüfung machte, ich war ein Einzelstudent und ich bin nicht gewohnt, das habe ich nur 2 Mal in meinem Leben erlebt. Eine war moderne Physik und die andere war Griechisch. Ich kam zurück von meiner schriftlichen Prüfung, meine Frau sagt, wie ging's? Ich habe gesagt, gut, bis ich meine Note gekriegt habe. Dann habe ich andere Meinung, 4 bis 5. Und ich habe wohl gewusst, die wollen, dass wir durchfallen, die Grenzwerte. Und ich muss Griechisch, das ist Pflichtfach. Und dann kommt die mündliche Prüfung. Es war wie das letzte Gericht für mich. Da war eine Schlange, kleine Schlange, jede 10 Minuten ging in ein Gymnasium. Da war 2 Gymnasiumprofessor und mein Dr. Edeke, mein griechischer Lehrer. Und die Frau vor, der Mann vor mir kam drauf mit Tränen. Sie ist durchgefallen, sie war besser in Griechisch als ich. Und ich habe bis dann einen Fehler gemacht in meinem Gebetsleben. Es war kein schwerer Fehler, wie manche machen, wo sie voll mit Gewalt Gott zwingen zu tun, was die wollen. Genau das Gegenteil. Ich habe immer gesagt, Herr, du weißt in meinem Gebet, du weißt, was wichtig für mich ist, was meine Probleme sind, deine Wille geschehe. Aber ich habe nie ausführlich gebetet über bestimmte Sachen. Aber Gott will das, auch wenn ich weiß, dass er das weiß, er will, dass wir ihm das sagen. Und als diese Frau rausging, ging ich um die Ecke, wo niemand mich sieht. Es war ein Samstag, da war niemand im Gebäude, außer denen, die diese Prüfung machen. Ich ging auf mein Knie und sagte, Herr, ich kann diese Prüfung nicht bestehen. Ich war schrecklich nervös und das hilft, wenn man gut und einfach ist und es schadet sehr, wenn man nicht gut ist. Ich habe gesagt, wenn du mich als dein Diener haben willst, du musst diese Prüfung für mich bestehen. Und ich stand auf voller Angst. Und dann rief Herr Dr. Jaffe. Now, ich muss sagen, mein Lehrer, Dr. Ediger, hat gewusst, dass ich nicht dumm war. Er hat eine Gutachtung. Um an eine deutsche Universität zu studieren, muss ich entweder eine Prüfung auf Deutsch bestehen oder eine Gutachtung von einem Lehrer, der mit Sprache zu tun. Now, ich werde die Deutschprüfung durchgefallen, wegen meiner Endung war nie richtig in Ordnung. Ich habe Angst, diese Prüfung. So, ich frage Dr. Elliger, ob der was über mich schreiben könnte. Und er hat geschrieben, Jaffin kann sich ausdrücken auf deutsche Sprache fast besser als alle andere angehende Pfarrer. Das war sehr nett. Er hat kein Wort über meine Grammatik gesagt. Gott sei Dank, ja. So, er hat gewusst, dass ich nicht dumm bin, aber er hat gewusst, dass in Griechisch ist nicht meine Sache. Und ich komme da rein. Herr Dr. Jaffin, es ist wie das letzte Gericht. Und ich ging durch die Türe. Die Türe ist ein Grundbild durch die ganze Bibel. Die Noahs Arke, wer reinkommt, geht zum Schiff Gottes, zur Gemeinde Gottes, auch die Tiere, ja. Und wer draus geht, kommt ins Gericht. So geht es weiter, die Jungfrauen, die 10 Jungfrauen, die 5, die gehen rein und die andere raus. Und ich habe eine unwahrscheinliche Wunde erlebt. Als ich durch die Türe ging, meine Angst war weggenommen. Wie man einen Mantel wegnimmt. Meine Angst war weg. Und ohne gefragt zu werden, da saßen die drei, ging ich zum Text, es war der schwerste Text, die wollten, dass ich durchfalle, Grenzwahl. Die schwerste Text, das heißt Irreales, was nicht gibt. Nur gibt das in Griechisch die Irreales, was nicht gibt. Irreal bedeutet, was nicht gibt. Ja, aber so gibt in Griechisch. Ich habe gesagt, das ist ein Irreales und ich habe das gleich analysiert, die ganze Form. Die gucken mich alle an. Ja, von 4 bis 5, Dr. Elle geguckt, ja, was ist los mit diesem Mann? Und dann hat er gesagt, jetzt werden wir die Wortschatz. Now, die Wortschatz behält man nur, was man 48 Stunden vorher wirklich weiß. Die Worte kommen so vom Himmel zu mir runter, jede Antwort. Ich stand auf ein glatter 1. Nach 5, 6 Minuten habe ich keinen einzigen Fehler gemacht. Am Schluss habe ich ein paar Fehler gemacht, spielt keine Rolle. Ich habe es gut bestanden. Es gibt Wunder, aber suchen Sie nicht Wunder. Wundergläubige kommen nicht im Himmelreich. Und das ist deutlich gezeigt in die Wüstenwanderung, wo Gott aufgehört hat, Wunder zu tun. Und die blieben dann 40 Jahre in die Wüste. Und das ist deutlich gezeigt, noch deutlicher bei Jesus. Seine Gegner war Wundergläubige. Und sie wollen immer Zeichen und Wunder. Und Jesus sagt keine mehr. Ich sage nur eines, die 3 Tage im Bauch des Fisch. Jona, Kreuz, unter Wasser und rausgespuckt, Auferstehung. Und die Menschen fielen von ihm weg. Aber Gott kann Wunder tun und Gott steht über alle Weisheit. Die hinkommen, was ist Wunder? Wunder ist Offenbarung, echte Wunder. Gott kommt runter zu uns, nicht erstrebt die Weisheit der Menschheit. Er macht Weisheit, was sagt Paulus über menschliche Weisheit? Zu Torheit. Und mein lieblingster Text in die ganze Bibel, die auch für Viktor Frankl, der zentralste Text, so viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken und Wege als eure Gedanken und Wege. Und das ist Salomo. Genau das. Die Streben nach Weisheit. Das ist menschliche Weisheit. Siehe, ich bin herrlich geworden und habe mehr Weisheit als alle, die vor mir gewesen sind zu Jerusalem. Und mein Herz hat viel gelernt und erfahren. Und ich richte mein Herz darauf, dass ich lernte Weisheit und erkannte Tollheit und Torheit. Ich war aber gewahr, dass auch dies ein Haschen nach Wind ist. Denn wo viel Weisheit ist, da ist viel Grämen. Und wer viel lernt, der muss viel leiden. Warum? Weil in all diesem Lernen und Kennen erkennt man die Grenze, die wir nicht überschreiten können. Die Grenze des Todes, die Grenze der Sünde, die Grenze der Weisheit. Denn wir können Leben nicht schaffen, wir können keinen Sinn im Leben selbst geben und wir können keine Antworten auf den Tod bringen. Und das führt jeder tiefsinnige Denke zu einer Kenntnis, wie es wirklich mit uns ist, dass wir nicht weitergehen können, dass wir die zentralen Fragen im Leben nicht antworten können. Deswegen, und auch die Menschen, die besonders begabt sind, leiden immer. Und wissen Sie warum? Wegen der Eifersucht der anderen. Und das ist auch unter die besondere Lehre. Die anderen Lehrer mögen nicht, dass sie so geschätzt sind. Denken Sie an das Leben von Wolfgang Amadeus Mozart. Es gab nur einen Komponist, der zu ihm stand, weil er ihm ebenbürtig war und sein Meister war. Das ist Haydn. Haydn hat Mozart 3 Quartett-Symphonien und so weiter, vertikale Form beigebracht. Und das hat Mozart genau gewusst. Haydn war nicht eifersüchtig, weil ich wüsste, er war wie ein Vater zu Mozart und er wüsste, dass Gott ihm genauso eine Begabung gegeben wie Mozart. Alle anderen nicht. Die waren eifersüchtig auf ihn. Und das ist schrecklich, wenn die Kollegen eifersüchtig sind. Jemand, der besondere Gabe hat, in jedem Bereich leidet unter diese besonderen Gaben, weil die, die das nicht haben, tun alles, was sie können, ihnen runterzuholen. Das ist auch ein Teil, die menschliche Wahrheit. Das hat mit Sünde zu tun. Ich sprach meinen Herzen, und jetzt kommen wir zu der anderen Sache. Erst Weisheit ist auch eitel, das haben wir erklärt, was das ist und warum. Jetzt in Kapitel 2, ich sprach in meinen Herzen, wohlan, ich will wohnleben und gute Tage haben. Jetzt geht es um die Gesellschaft, in wen wir leben. Wein, Weiber und Gesang. Und er hat viel Weiber und er hat viel Gesang und er hat alles, was er haben wollte. 1000 Frauen. Eine ist genug. Manchmal mehr als genug, muss ich sagen. Ja? Ja. Ja. Das darf ich sagen, wenn meine Frau nicht hier ist. Aber ich habe eine sehr feine Frau. Ja. Aber siehe, das war auch eitel. Ich sprach zum Lachen, du bist toll. Und zum Freude, was schaffst du? Wissen Sie, und das ist seelsorglich, Viktor Frankl nochmal, der Große hat das richtig mit seinem jüdischen Humor. Humor ist unentbehrlich, in der Ehe vor allem. Ich kann meine Frau aus jeder Ärger mit mir durch meinen Humor rausbringen. Manchmal gewollt und manchmal ungewollt. Einmal, als sie ganz geärgert war auf meine Frau, ich schrie ihr an, ohne zu merken, dass das Deutsch ganz falsch war. Du Frauenbild, habe ich geschrien. Und sie fing zu lachen an. Und wenn man lacht, kann man nicht mehr geärgert sein. Ich habe gemeint, natürlich, du Weibsbild, habe nicht den Unterschied gewusst. Und ich schrie, du Frauenbild, das wird eine vorbildliche Frau. Ja, und sie könnte sich nicht beherrschen. Ja, Lachen, die Fähigkeit Humor, ist eine ungeheuerliche, wichtige Gabe, auch in die Seelsorge, dass Menschen lernen, sich nicht zu ernst zu nehmen. Das ist ein Problem in unseren Kreisen, dass wir uns selbst zu ernst nehmen. Wir sollen Gott sehr ernst nehmen, aber uns selbst nicht. Wer sind wir dann? Wir sind nichtig, wir sind eitel. Warum nehmen wir uns so schrecklich ernst? Es ist eine alte jüdische Gabe, über uns selbst zu lachen. Das ist ungeheuerlich gesund. Sogar in die tragischen Momente. Ich habe auch ein Buch geschrieben, Humor in der Bibel. Die Bibel ist voll mit unerkanntem Humor. Glauben Sie wirklich, dass unter Juden das kein Humor gibt? Die Bibel sind alle Juden oder fast alle Juden. Humor, die Fähigkeit über sich. Ich gebe euch ein schreckliches Beispiel, aber von tiefsinnigem Humor. Die Wiener Juden wurden geholt, die Österreicher waren besonders antisemitisch. Hitler war Österreicher, er war kein Deutscher. Eichmann war Österreicher, er war kein Deutscher. Kaltenbrunner war Österreicher, er war kein Deutscher. Die SS war weit übervertreten in Österreich. Die Österreicher, und dann nach dem Krieg, was wir haben mit Heide und Waldheim und so weiter. Tut mir sehr leid, weil meine Lieblingskomponisten sind eher die Österreicher, Haydn, Mozart und Schubert. Aber so ist es. Und die Wiener Juden warten da, wenn die SS in Konzentrationslager geschickt. Die warten da und da kommt ein Vogel. Das ist eine wahre Geschichte. Da kommt ein Vogel und der Vogel hat gerade anscheinend gezielt auf den Kopf von einem dieser Juden. Und er sagte, in diesem so schweren Moment, nur ins solche Zeiten wagen die Vögel das uns anzutun. Alle fingen zu lachen an. Und das ist sehr, sehr wichtig. Die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen. Und seelsorgerlich ist es unentbehrlich.
Man kann es halt nicht lernen. Also
ja, das ist Mutterwitz, kann man sagen. Ja. Ja, das ist richtig. Sonst, wenn es erstrebt ist, ist es ein Gabe. Ja, das ist auch richtig. Ja, aber man kann lernen, sich selber nicht so ernst zu nehmen. Das kann man lernen. Aber Humor, ich glaube, das war eine Gabe, die Gott sein Volk besonders gegeben, weil er hat gewusst, was für schwere Wege wir gehen werden. Dieser Humor. Da dachte ich in meinem Herzen, meinem Leib mit Wein zu laben, doch so, dass mein Herz mich mit Weisheit leitete und mich an Torheit zu halten, bis ich sehe, was die Menschen zu tun gut wäre, solange sie unter den Himmel leben. Und wie ist es mit Wein? Wie ist es mit Sucht? Das ist ein sehr großes Problem in unserer Gesellschaft. Suchtproblem, die nimmt alle möglichen Formen. Es kann Pornosucht sein, Sexsucht, es kann Weinsucht, es kann Sucht von Rauschgift. Sucht. Die Grundproblem der Sucht ist die Identitätsfrage. Menschen, die süchtig sind, haben keine wahre Identität in sich, kein wahres innerer Gehalt in sich. Und es ist ein Suchen nach. Sucht ist ein Suchen nach. Aber dieses Suchen nach wird uns gefangen machen. Könnte sein wie Dostoevsky, ein Spieler sein. Ich kenne so einen, betreue so einen. Das ist auch ein Sucht. Das bedeutet, die einzige Weg, wenn man süchtig ist, natürlich, es gibt viel Behandlungsmethoden, man muss entsorgen, wenn man Alkohol oder Rausch gibt, aber man muss, wenn man zu einem tiefer innerlicher Glaube kommt, dann kann man diese Sucht überwinden. Wissen Sie, ich war nicht süchtig am Essen, aber ich war übergewichtig und ich esse gern. Das ist auch eine jüdische Eigenschaft, nicht die beste. Wir kochen nicht gerne, aber wir essen gerne. Und ich habe dann meine Cousines Mann, ein bisschen kleiner als ich und ein bisschen dicker als ich, hat Zucker gekriegt. Und ich sah, was er nicht essen darf und was er essen muss. Und ich war erschreckt, denn meine Ärztin sagt mir in die gleiche Woche, wenn Sie noch zunehmen, haben Sie Zucker. Sie sind an die Grenze und Ihr Blutdruck ist zu hoch. Sie müssen abnehmen. So, was habe ich getan? Ich sage, jeder, der will abnehmen, wie man abnehmen kann. Das ist ein sehr einfacher, aber sehr schwierig. Alle einfachen Dinge sind schwierig. Man muss mehr wünschen wollen, abzunehmen, als gut zu essen. Wenn das psychologisch vorgebracht wird, dann wird man abnehmen. Und ich war erschreckt und ich habe einen Gürtel gekauft und es sehr eng geschnallt. Und für jedes Essen habe ich ein Liter Wasser oder Tee getrunken, dass ich meinen Appetit erwürgt habe. Und ich habe kein Wurst und kein Käse mehr gegessen. Und vor allem Fisch, den ich jetzt sehr geschätzt habe. Ich esse sehr gerne Fisch. Und viel Gemüse und Obst und abends sehr wenig gegessen. In kurzer Zeit habe ich 15 Pfund abgenommen. Das kann man in Griff haben, wenn man einen starken Wille hat. Und wenn man psychologisch bereit ist, diese Dinge zu entbehren. Eine sehr wichtige Weg mit jemandem, der süchtig, wenn Sie mit jemandem süchtig verheiratet sind und Sie wissen, dass dieser Mann oder Frau Sie sehr liebt, entweder ich oder die Flasche. Wenn das weitergeht, dann gehe ich weg. Und wenn man weiß, dass man sehr verliebt, ich kenne mehrere solche Beispiele, wo dann der Mann in diesem Fall gesagt, ich höre auf, meine Frau geht mir davon. Man muss manchmal sehr drastische Methoden, wie ich gestern Abend gezeigt, gehen Sie auf den Knie und beten Sie Ihr Gott den Tod an. Das war sehr drastisch, aber es hat ihr zu Besinnung geführt. Und so war bei Salomo. Er probiert alle möglichen Sachen. Ich tat große Dinge, ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weisheiten. Knechte und Mächte habe ich, Rinder habe ich, Silber und Gold, Sänger und Sängerinnen, Frauen in Menge und größer als alle war ich. Hat alles, was mein Augen wünschte. Und ich habe alles angenommen, was ich habe. So sind diese Aussagen hier. Aber dann sah er, das bringt nicht. Und ich sage euch, was sehr grundsätzlich ist. Wer lebt von Lust, wird zu Lustlosigkeit gebracht. Gott zerstört jede Götze an die Stelle, wo sie sich zu Gott macht. Wie weiß ich das? Durch Elia und die Baal. Baal ist ein Regengott und das hat den übertragenden Sinn mit Fruchtbarkeit, Sexualität, der waren Kultiere und so weiter. Und was sagt Gott zu Elia? Sagt, es wird kein Regen noch Tau 3 Jahre in Israel. Er zerstört diese Götze an die Stelle, wo sie sich für Gott hält. Regengott, Fruchtbarkeit. Es wird kein Regen mehr geben. Und ich sage euch eines als Historiker. Diese biblische Wahrheit ist historische Wahrheit durch Jahrhunderte und Jahrtausende. Schauen Sie Hitler. Hitler hat gesagt, die Deutsche, ich mag dich stark. Und wie lasst er Deutschland in Schutt und Asche? Gott zerstört jede Götze an die Stelle, wo sie mag. Und Kommunismus, das wird eine Utopie auf Erde sein. Ein Arbeiter- und Bauernstaat, das war eine Stadt, eine kleine Gruppe von Intellektuellen. Aber Bauern und wir bringen die Ernte in, ohne Gott und so. Und was ist passiert? Warum ist Kommunismus zu Ende gegangen? Weil sie bankrott geworden ist. weil sie keine Himmel auf Erde gemacht haben. In Amerika haben wir einen Präsident namens Harding. Er war einer unserer dummsten Präsidenten. Wir haben viele solche gehabt. Harding. Und er hat gesagt, nach dem Ersten Weltkrieg, das Geschäft Amerika ist Geschäft. Und jeder glaubt an den Dollar. Und was kommt? Die Weltwirtschaftskrise. Und die reichsten Leute springen aus dem Fenster. Und was passiert mit Marlene Dietrich, als sie alt war? Niemand durfte sie sehen, weil sie nicht mehr schön war. Ihre Eitelkeit, ihre Schönheit war beraubt. Sie hat kein, nur ihr Hund darf sie sehen. Ja, weiß nicht, was für Geschmack ein Hund hat, ja. Aber das bedeutet, was ich kenne eine Geschichte, und das kommt in mein nächstes Erzählbuch über eine Frau, die wunderschön war. Ich habe sie nicht gekannt, aber darüber gehört von einem Freund. So schön, dass sie fühlt, kein Mann ist gut genug für mich. Alle wollten sie haben. Und im Laufe der Zeit, alle ihre Freundinnen haben geheiratet und Kinder gekriegt und sie ist verwelkt geworden und hat keinen Mann dann gefunden. Jedes Götze wird zerstört an die Stelle, wo sie zu Götze macht. Das geht persönlich an. Was passiert mit einer Alkoholsüchtiger oder Rauschgiftsüchtiger? Am Schluss ist es lustlos. Sie tun das um Lust und sie haben keine Lust. Ihr Körper ist gebunden an das. Und sie machen mit der Nadel, bis sie dann sterben, aber keine Lust mehr. Die Lust führt zu Lustlosigkeit, ein Grundsatz des menschlichen Natur. Sie hat mir vorausgesagt, sie muss weg zu einem Arzt. Das ist sehr richtig. Und erzählt er über diesen Weg der Lust. Er erzählt die verschiedenen Wege der Menschen, die zu, was wir nennen, Selbsterfüllung. Das kann man tun durch Arbeit, man kann das tun durch Familie, man kann das tun durch Lust, man kann das tun durch Wissenschaft. Und letzten Endes führt das zu nichts. Die lieblingste Wort unserer Zeit ist Selbsterfüllung. Jeder Mensch muss sich selbst erfüllen. Wir haben Geschichten heute von Frauen mit einer Familie, 4 Kinder, und plötzlich mit 45 Jahren verlassen sie ihren Mann und sagt, ich will mich selbst erfüllen. Wir haben genügend Geschichten mit solchen Männern. Alles geht um Selbsterfüllung. Der große Psychologe Viktor Frankl, der Mann war tiefsinnig. Er sagte, wer strebt nach Glück, wird glücklos sein. Wer strebt nach Glück, wird glücklos sein. Aber wer da ist, andere zu helfen und nicht nach Glück strebt, er wird Glück empfangen. Und das ist eine tief biblische Aussage. Der Mann ist sehr fromm. Er hat Jakobus nicht so gekannt. Er ist Jude. Aber so ist das. Das bedeutet, und das ist ein tiefer psychologisch und damit biblische Kenntnis im wahrsten Sinn. Wenn wir streben nach etwas, wir werden im Allgemeinen das nicht erreichen. Wissen Sie, ich habe in meiner Gemeinde in Württemberg, Sie merken alle, dass ich schwäbischer Pfarrer bin, jemand, der schwäbischer Meister war in verschiedenen Bereichen im Dritten Reich. Er war ein total heidnischer Mann. Und er ging nie in die Kirche, sogar hat er Angst, eine Kirche zu besuchen. Er hat gedacht, vielleicht irgendwas hält mir fest da drinnen, ja, ganz heidnisch. Er kam zum Glauben am Ende seines Lebens, als seine Frau starb. Und er merkte, sein ganzes Leben war gebaut auf 2 Dinge, auf seine körperliche Fähigkeit und auf seine Ehe. Die körperliche Fähigkeit war ihm geraubt, er könnte die Treppe fast nicht mehr hinaufgehen. Als älterer Mann war Leistungssport zerstört die Körper, das wissen wir sehr genau, sehr gefährlich für die Körper. Interessant, Leistungssport, die baut die Muskeln, baut die Körper. Letzten Endes zerstört die Körper und seine Frau starb und gerade dann kommt die wichtige und das war die Beerdigungsgespräche, die viel wichtiger als Taufe- und Traugespräche, weil da sind Menschen ansprechbar. Lassen wir uns im Klaren, wenn wir dienen anderen, dann erleben wir Selbsterfüllen im wahrsten Sinn. weil wir sind nicht da für uns. Gott hat uns nicht geschaffen für mich. Wir haben auch pietistische Kreise in Württemberg, manche sehr enge Pietisten, die geht nur um ihre eigene Heiligung. Sie sind überhaupt nicht missionarisch. Sie denken nicht an die andere, die denken nur, wie weit bin ich gekommen im Glauben? Das nenne ich Erbsünde. Was habe ich davon? Und ich sage euch noch eines, und das wird Sie schockieren, aber ich schockiere gerne, das merken Sie, ja. Ich komme nicht zum Glauben an Jesus, weil ich wollte in den Himmel kommen. Das hat mich nicht im geringsten interessiert. Ich komme zum Glauben, weil ich habe bemerkt, da ist Wahrheit, da ist Liebe, da ist Sinn im Leben. Hier sind Antworten auf alle meine Fragen. Wer gläubig ist, weil er in den Himmelreich kommt, wird nicht in den Himmelreich kommen. Weil er ist ich-süchtig. Was habe ich davon? Das ist nicht anders als Adam und Eva. Wenn die ganze Zielsetzung, ich will in den Himmelreich kommen, dieses Ziel wird selbstverständlich gefehlt sein, weil es ist ich-süchtig. Warum haben Adam und Eva, das ist die Lieblingsthema von Cranach, sogar in Berlin, wo ich gerade war, vorgestern, zwei Bilder von Cranach über Sündenfall. Wir wollen so mächtig wie Gott sein. Wir wollen Herr unseres Lebens. Und das ist genau das gleiche in übertragenen Sinn. Ich will da gekrönt in Himmelreich. Das ist selbstsüchtig. Man ist gläubig sein, nicht für mich, sondern für den anderen. Und das ist der Ruf der ganzen Bibel. Gott hat mich nicht erwählt für mich. Er hat mich erwählt für die anderen. Ist das richtig oder falsch? Wenn Gott mich erwählt hat für mich, dann warum haben wir den Missionsbefehl? Und wissen Sie, der Missionsbefehl fängt nicht mit Matthäus 28 ein. Und auch nicht mit Matthäus 10. Es geht zurück zu Ezekiel 3, 17 bis 19. Wenn du nicht gehst zu den Gottlosen und sagst über ihr gottlose Wege, wirst du selber in das gleiche Weg gehen, in den Dunkelheit mit den Gottlosen. Du bist berufen, zu den anderen zu gehen. Und das ist ein sehr zentraler Frage für uns Christen. Was bedeutet berufen zu den anderen? Vier Leute glauben, jeder muss ein Prediger sein. Das ist reiner Unsinn. Gott hat ganz verschiedene Gaben. Wir haben in meiner Gemeinde eine Frau, die sehr innerlich, eine tief liebevolle Person, die wäre erschreckt, wenn sie hier einen Vortrag halten müsste, weil sie sehr ängstlich für Publikum. Aber sie geht zu ihr Knackis im Gefängnis. Und sie bringt denen die Liebe Jesu. Und das wirkt. Das wirkt. Jeder von uns, der berufen ist, und wir sind alle hier als Christen berufen, wir glauben an allgemeine Priestertum, nicht wahr? Jeder von uns hat Gaben. Und jede dieser Gaben kann benutzt werden. Und manchmal sind sie falsch genutzt. Wir haben in meiner Familie, meine Frau's Familie, einen frommen Christ, einen Arbeiter. Und er sagte mir, David, ich gehe zu meinen Arbeitern und erzähle denen über Jesus und sie lachen über mich. Ich habe gesagt, hör mal auf, über Jesus zu erzählen. Das hat ihn schockiert. Ich habe gesagt, das ist nicht der Weg der Mission. Wissen Sie, weißt du, was du tun sollst? Hör auf, über Jesus zu erzählen und schau, wenn diese Leute krank sind, besuch denen. Und schau, wenn diese Leute nicht arbeiten kann, dass du reinspringst für denen. Seist du für diese Leute gegenwärtig als Helfer. Und dann die Bild von ihnen, von dir wird sich ändern. Sie werden merken, das ist ein Kollege, der wirklich nicht für sich ist, sondern für mich. Und dann wird die Zeit geben, wenn diese Menschen, wie Paulus sagt in Römer 11, gereizt werden. Warum bist du so? Und das ist die Zeit, über Jesus zu erzählen. Wir haben so viel verbaut durch ein falsches missionarisches Sinn. Sofort glaubst du an Jesus und wenn du nicht an Jesus wirst, verdammt. So geht man nicht um. Hat Gott die Menschen als Bekehrungsgegenstände oder als Menschen zuerst geschaffen? Steht er und er schuf Adam als Bekehrungsgegenstand und Eva dabei. Ist das, was steht in der Bibel? Gott hat Menschen als Menschen geschaffen. Und man muss denen ernst als Menschen nehmen. Wenn Sie wollen das vertiefen, lesen Sie, was Viktor Frankl über Menschen, die nur Papier schneiden. Und wie tief er eine tiefe menschliche Beziehung zu jedem Mensch, die alle anderen Menschen werden sagen, ja, was ist das? Das bringt überhaupt nichts. Ein Schizophren, die keine Beziehung zu Menschen hat.
die aber eine Beziehung zu Gott hat. Weil wenn ein Sohn hat, hat Frankl gemerkt, er übt das, er tobt nicht aus. Und Frankl fragt ihn, warum tun Sie das nicht? Er sagt, weil ich Furcht für meinen Herrn habe. Wir müssen Menschen ernst nehmen. Gott hat Menschen und nicht Bekehrungsgegenstände geschaffen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht missionarisch sind. Wir haben erst mit Menschen zu tun. Und nur dann können wir Vertrauen gewinnen. Und in diesem Vertrauen gibt es die sehr starke Möglichkeit, dass Wege geöffnet sein können. Wenn meine Frau mich versucht zu bekehren in die Ehe, werde die Ehe kaputt sein. Und ich werde niemals Christ sein. Sie lebte tief und innig ihre christliche Glaube. Und ich merkte, sie hat was, was ich nicht habe. Frieden mit Gott. Billy Graham hat das alles auf einen Nenner. Frieden mit Gott. Und ich will euch am Schluss sagen, und das hat sehr viel mit diesem Thema zu tun, die zwei Probleme, die wir Christen als fromme Christen haben. Die Griechen im alten Zeit haben gesprochen über zwei Felsen. Das ist wahrscheinlich keine Mythos, sondern eine Tatsache, dass irgendwo in einem Hafen im alten Zeit gab es zwei Riesenfelsen. Die eine heißt Skille und die andere heißt Charybdis. Und die Griechen haben gesagt, man muss weg von dieser beiden Gefahren dazwischen gehen, dass man zum Sand, zum Hafen kommt. Jeder missionarische Christ hat ein Skille und ein Charybdis. Das bedeutet eine doppelte Gefahr. Die eine Gefahr ist Ghettoisierung. Das bedeutet, ich habe meine Kreisen und wir sind fromm und die Welt ist übel, ohne zu merken, dass die Welt in mir selber ist. Das Problem ist nicht außerhalb, sondern innerhalb mir, innerhalb der Kirche und, und. Und diese Leute nehmen das Predigt und alles als Genuss für ihre Gläubige und die andere, die Welt, was geht mir die Welt an? Die Welt ist übel. Die geht sicherlich gegen das Missionsauftrag, die Jesus uns gegeben hat. Die andere Gefahr, stehe ich eher in die andere Gefahr, und das ist so verliebt in manche Sachen wie in Kunst, in Musik, in Lyrik und so weiter, dass die Gefahr der Verweltlichung besteht. Dass man sagt, ach, es gibt die berühmte englische Lyriker, einer der allergrößten Lyriker, Herbert, der auch ein Pfarrer war, ein tieffrommer Mann im 17. Jahrhundert. Er denkte, oh, wenn ich noch zu die Kontinent gehe von England und die großen Kunstwerke und Musik, und dann hört deine innere Stimme sagt, du bleibst hier. Ich habe dich hier gerufen als mein Pfarrer. Zwei Gefahren, die Gefahr der Verweltlichung und die Gefahr der Ghettoisierung. Wir brauchen, liebe Brüder und Schwestern, die Gemeinschaft der Gläubigen. Wir brauchen Korrektur für unser eigenes Glaube durch die Predigt. Wir brauchen Führung und Kraft und Fürsorge durch andere Christen. Und wir sind da, für andere Christen zu sein. Nicht uns zu messen an denen, sondern für denen zu sein. Das brauchen wir. Aber aus das kriegen wir die Kraft, zu die anderen zu gehen. Mit die Gaben und auch die Ungaben. Wir haben einen geistesbehinderten Sohn. Er hat keine Ellenbogen. Er stellt die Ellenbogenwelt in Frage. Er steht, Gott hat auch Behinderte geschaffen. Das steht direkt am Anfang von meinem Mosebuch. Das hat jemand mir vorgelesen in Berlin, der Prediger. Er hat Moses Stotterer. Und Gott bekennt sich, dass er ihn als Stotterer, das hat tiefe Bedeutung, weil er ist der Wortgewaltigste und kann das Wort nicht richtig aussprechen. Das bedeutet, er ist total abhängig auf Gott. Deswegen hat Aaron zur Seite gehabt. Wir müssen beides, weg von der Skille und weg von der Charybdis. Die meisten hier stehen in die erste Gefahr. Die meisten Frommen, die haben Angst für die Welt, ohne zu wissen, dass die Welt in ihnen selber ist. Zutiefst in jeder von uns. Sprich, wir sind verloren in uns selbst. Und wir brauchen die Gemeinschaft. Wir brauchen die Korrektur der Predigen. Wir brauchen Seelsorge, andere zu helfen. Aber aus das kriegen wir die Kraft, zu anderen zu gehen. Mission geschieht nicht über amerikanische wirtschaftliche Methoden, wie heute viel propagiert wird. Man muss nur dieses und jenes. Es gibt Menschen, die 30, 60 und 100-fältige Früchte bringen. Es gibt auch Menschen, die nur ein Frucht bringen. Das ist sicherlich genug für diesen Mensch, wenn er wenige Talenten hat. Jeder nach seiner Gabe. Und diese Missionsgabe, die Arbeit des Überwindung des eigenen Person, wie Talamo hier redet, dass man nicht süchtig ist in sein Genusswünschen, in sein Weisheitwünschen, alle möglichen Wünsche. Diese Gabe wird gestärkt in die Gemeinde. Aber das ist gestärkt nicht für uns, sondern für den, den wir geschickt sind. Niemand weiß, wer plötzlich neben uns im Zug sitzt. Plötzlich öffnen Türen, die man keine Ahnung hat, dass die geöffnet werden. Wir müssen uns sensibilisieren, zu was gegenübersteht. Und nicht die Menschen sofort in dieser Art überfallen, sondern ich hoffe und bete, dass sie auch die Kraft durch die Gemeinschaft der Heiligen, und das ist, wo wir leben, die Gemeinschaft der Heiligen diese Kraft kriegen, dass sie inniglich die Bedürfnisse und Sinnziel haben, zu den Nächsten zu gehen. Denn die Wahrheit ist hier. Das weiß Salomo. Die Wahrheit kommt von Gott, kommt nicht von menschlicher Weisheit. Und diese Wahrheit haben wir und die großen Philosophen und Professoren haben diese Weisheit nicht. Ich hoffe und bete, dass das ihre Weg wird, dass sie sensibilisiert werden zu den Gaben, die sie haben, dass sie gekräftigt werden in die Gemeinschaft der Heiligen und dass sie dann wissen werden, ich bin nicht für mich selbst berufen, ich bin nicht da, um den Himmel zu kriegen, ich bin da, um den Nächsten den Weg zu erweisen. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Ja, Herr, lehre uns, Herr Jesus, nicht nach Selbstfindung, Selbstgenuss, Weisheit und alles sonst, was Salomo hier entblößt, zu streben. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen und dass du uns ein Ziel gegeben hast. Du hast uns berufen, jede von uns, so stark oder so schwach wir sind, berufen, dass wir dir durch unsere Gaben, auch durch unsere Ungaben, den Weg zu anderen gehen, dass diese Menschen bezeugt werden, wo Wahrheit gibt, wo innere Ruhe gibt in einer ruhelosen Welt, wo wahre Weisheit gibt, wo die Menschen nach menschlicher Kenntnis streben. Das ist alles bei dir, Herr Jesus, in dein Wort und durch dein Kreuz. Und du hast uns gerufen in dein Nachfolger. Lass uns auf diese Stimme hören, nicht für uns, sondern für den, der uns gegenübersteht. Du hast uns für den gerufen. Wir danken dir dafür. Amen.